Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs neue Regierung muss sparen. Weil die Wirtschaft schwächelt, hat der Staat weniger Einnahmen und die ÖVP-Grünen-Regierung hat mit ihrer großzügigen Förderpolitik einen Schuldenberg hinterlassen. Wenn die Dreierkoalition jetzt kein striktes Sparprogramm durchzieht, dann droht ein EU-Defizitverfahren. Doch neue Zahlen zeigen, der bisherige Sparplan wird nicht ausreichen. Was das bedeutet und warum der Finanzminister nicht noch einmal den Rotstift ansetzen will, darum geht's heute. Amrash Sigidwari, du bist Redakteur im Standard Wirtschaftsressort. Wir reden seit Monaten über das Budgetloch, das die ÖVP-Grünen-Regierung Österreich hinterlassen hat. Nun gibt's neue Zahlen. Wie sehen denn die aus?
Ja, hallo zunächst einmal. Das ist ein recht, trockenes Thema, würde ich nicht sagen. Was gibt es Spannenderes als Budgetzahlen? Aber da es ein bisschen auch ein deprimierendes Thema ist, vielleicht gibt es am Ende wie immer einen kurzen Witz für all jene, die gut durchhalten. Es gibt diese Woche nicht die eine Zahl, sondern eine Reihe von Neuzahlen zum Budget. Wir wissen ja, Österreich hat eine relativ hohe Neuverschuldung heuer. Es gibt eine Reihe von Ursachen. Wir haben die vergangenen Jahre, galt ja das Credo, koste es, was es wolle. Da wurden Unternehmer gerettet und es gab jede Menge Hilfen und so weiter und so fort in der Pandemie. Und gleichzeitig hat Österreich ja schon sehr hohe Kosten für Pensionen, für sein Gesundheitssystem und, und. Nun hat man sich also darauf verständigt, dieses Defizit heuer zu senken und zwar unter diese relevante Kennzahl von 3%, also 3% des BIP. Das ist so die Maastricht-Regel. Und da haben sich also die aktuelle Regierung darauf verständigt, 6,4 Milliarden Euro heuer einzusparen, im kommenden Jahr dann nochmal etwas über 2 Milliarden draufzulegen, aber heuer sind es 6,4 Milliarden Euro und da war die Idee, das bringt vielleicht dieses Defizit unter die 3% und erspart uns dann, da kommen wir noch drauf, ein Defizitverfahren. Jetzt seit dieser Woche gibt es neue Zahlen dazu, wie groß diese Lücke ist, also wie viel wir das Defizit wirklich senken müssten, um es unter 3% zu bringen und da tut sich nun auf, es wird wahrscheinlich oder es wird mit Sicherheit nicht ausreichen, diese 6,4 Milliarden einzusparen. Warum seit dieser Woche? Da haben jetzt erst die National Bank und dann WIFO und IHS neue Zahlen vorgelegt. Das Finanzministerium und der Fiskalrat haben dazu Stellungnahmen abgegeben und jetzt kursieren da eben diese unterschiedlichen Zahlen. Im Finanzministerium ist die Rede von bis zu 6 Milliarden Euro, die da noch zusätzlich draufgepackt und eingespart werden müssen. Der Fiskalrat sagt, das ist ein bisschen zu negativ vielleicht dargestellt, das sind vielleicht eher so 4-5. Und WIFO und IHS, die haben jetzt nochmal die neue Prognose vorgelegt, da ist es noch sogar etwas noch weniger, aber die sagen schon dazu, wir wissen nicht, ob wir das ganze Bild haben, denn um diese Defizitzahl zu erreichen, muss man wissen, das ist nicht nur das, was der Bund ausgibt, sondern auch die Bundesländer spielen da eine Rolle, die Sozialversicherung und diese Zahlen, wie es dort ausschaut, die wird es erst kommende Woche von der Statistik Austria geben. Also das sagen schon WIFO und IHS dazu. Vielleicht sind wir da zu optimistisch bei unseren Erwartungen.
Einfach formuliert, wir wussten eh schon, dass es nicht so gut aussieht für Österreichs Budgetlage. Nun haben wir erfahren, dass es noch schlechter kommen dürfte. Wie schlecht genau, da gibt es verschiedene Zahlen. Aber ganz grundsätzlich kommt mir vor, ist ja niemand überrascht davon, dass da nochmal nach unten korrigiert werden musste, oder?
Nein, also es war ganz interessant, zum Beispiel im Budgetausschuss haben die Finanzexperten der FPÖ gesagt, es habe im ersten Anlauf hat es ja einen Versuch gegeben, der ÖVP mit den Freiheitlichen eine Regierung aufzubauen. Von daher kommt ja auch diese 6,4 Milliarden Sparpaket und die FPÖ hat da schon gesagt, uns war da schon bewusst, dass das wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Es ist die Frage, warum hat man nicht trotzdem mehr gemacht? Da gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten darauf. Politisch ist es wahrscheinlich schwierig, da noch mehr zu sparen. Da tut mir ja immer irgendjemand weh oder vielleicht hat doch das Prinzip Hoffnung regiert. Vielleicht wollte man noch etwas machen. Aber um es so schön kurz zu sagen, also es kam nicht ganz überraschend und es war erwartet worden, vielleicht in der Dimension jetzt für ein paar doch überraschend.
Du hast es schon angedeutet, es gibt da jetzt also ein Sparpaket, das nicht ausreichen wird, um das angestrebte Sparziel zu erreichen. Heißt das, die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS mit dem roten Finanzminister Markus Matterbauer will jetzt nochmal mehr einsparen oder sagt man da jetzt, nein, wir bleiben bei diesem Sparplan?
Nein, also die SPÖ sagt ja eigentlich schon jetzt seit Monaten, die waren da relativ konsequent, die wollen nicht um jeden Preis so ein Defizitverfahren eben verhindern. Wir wollen das Budget sanieren, aber es muss ja nicht unter 3% gedrückt werden. Die ÖVP, die hat da jetzt ein bisschen ihre Position verändert, gibt dazu auch wahrscheinlich einige Gründe, vielleicht kommen wir da auch noch dazu und sagt jetzt auch, sie wäre kein Beinbruch. Hat jetzt auch die Finanzstaatssekretärin von der ÖVP gesagt, wenn es zu diesem Defizitverfahren kommt. Und die NEOS, die waren da vielleicht noch am ersten am Drücker und haben gesagt, okay, können wir vielleicht schauen, ob wir nicht ein bisschen mehr machen können. Aber auch die sind jetzt nicht wahnsinnig laut. Ich meine, erstens, alle Regierenden stellen ja fest, dass solche Einsparungen mit unangenehmen Konsequenzen verbunden sind. Und zweitens, das, was das Finanzministerium als Grund anführt, Österreich steckt ja in der Rezession. Nach 2023, 2024 schrumpft jetzt auch 2025 die Wirtschaft. Und da sagt eben der Finanzminister, wir werden das jetzt noch verstärken, wenn wir da jetzt noch mehr draufpacken und noch mehr sparen. Das Argument hat wahrscheinlich was, es gibt vielleicht auch Gegengründe, aber es ist sicher hier nicht ganz falsch.
Ganz grundsätzlich steht eben dieses EU-Defizitverfahren in der Mitte dieser ganzen Debatte. Kannst du uns nochmal erklären, was ist denn das?
Es gibt in Europa, wir sagen dazu Schuldenregeln vereinfacht gesagt, oder den Wachstum- und Stabilitätspakt, der festlegt eine Art Koordinierung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten, wie sich die Budgets entwickeln. Also jedes Land macht ja seine eigenen Budgets, und damit das nicht völlig auseinanderdriftet und eine gewisse wirtschafts-finanzpolitische Koordination gibt, hat man sich auf eben einige Zahlen verständigt. Das ist wichtig zu verstehen, da ist keine große ökonomische Berechnung dahinter. Also zum Beispiel das Defizit soll nicht mehr als 3% sein. Jetzt gibt es keine Studie, die sagt, bei 3,7% geht es am Land viel schlechter und 2,5 ist besser. Man hat sich einfach politisch irgendwie auf diese Zahl verständigt. Das war lange Zeit ausgesetzt in der Pandemie. Jetzt gelten diese Vorgaben wieder. Ein Staat, der eben diese Defizitgrenze tatsächlich beharrlich, also nicht nur einmal und aus Zufall, sondern über längeren Zeitraum verletzt. Also wie Österreich, wir haben ein Defizit von wahrscheinlich 4% im vergangenen Jahr, würden heuer wahrscheinlich sogar 4,5% zusteuern, wenn da nichts getan wird. Das kommt eben in so ein Defizitverfahren. Das ist festgelegt in den EU-Verträgen, also da wird dann die Kommission, muss das feststellen zunächst einmal, und dann gemeinsam mit den übrigen Ländern richtet sie eigentlich Empfehlungen an, dieses Land, dieses Defizit zu korrigieren. Es gibt Sparmaßnahmen vor. Das können auch recht harte Maßnahmen sein. In der politischen Realität ist das dann eher so, dass das Land selber sagt, okay, wir werden was sparen und tun, weil dieser Druck da ist, und präsentiert diese Pläne, und wenn die halbwegs plausibel sind, dann werden das die EU-Institutionen abnehmen, und das wird dann vierteljährlich, muss dann das Land berichten, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Man hat auch ein halbes Jahr Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Vielleicht die große Angst diesem Defizitverfahren, dass eben natürlich etwas Negatives anhaftet. Ein Land hat seine Finanzen nicht in Ordnung, das sagen aber alle Ökonomen, es gibt jetzt keine Belege, dass zum Beispiel die Zinskosten für einen Staat steigen. Was sicher ist, Österreich wäre dann in einer Reihe mit Ländern wie vielleicht Italien, Frankreich, die derzeit eher Haushaltsprobleme größere haben und nicht wie zum Beispiel mit den Niederlanden, wo wir uns immer viele Jahre gerühmt haben. Wir sind ganz, ganz brav bei unseren Budgets, das wird sich ändern.
Für mich klingt es jetzt so, als wäre so ein Defizitverfahren nicht so dramatisch, das sagt ja auch der neue Finanzminister. Gleichzeitig wollten die ÖVP bisher und die FPÖ immer noch, dass sie eigentlich unbedingt verhindern. Was waren denn deren Gründe dafür?
Nun, eine Warnung war eben genau das, dass Österreich dann nicht mehr zu den Ländern mit dem besten Ruf an den Finanzmärkten gehört und zum Beispiel die Zinsen steigen. Und höhere Zinsen, da ist immer die Gefahr, die Zinskosten steigen jetzt schon, also die waren in den 90er Jahren viel, viel höher als derzeit, steigen jetzt aber schon seit einiger Zeit an, und mit der Zeit summiert sich das immer. Also wenn ein Land hat natürlich viele Schulden ausständig, und wenn die Zinsen auf diese Schulden laufend steigen, wird das immer mehr, und höhere Zinsausgaben heißt, es bleibt weniger Geld für Kindergärten, neue Schulen oder Straßen und was auch immer. Und da war eben die Warnung, okay, wenn wir jetzt nicht das Budget sanieren, dann wird es da diesen negativen Effekt geben. Wie gesagt, es gibt jetzt eine Reihe von Ländern, die so ein Defizitverfahren schon laufen haben. Frankreich zum Beispiel oder Italien, und gab es von einem Wiener Ökonomen diese Woche, wo uns ein paar Zahlen präsentiert, von Heimberger, und da gibt es offenbar unterschiedliche Entwicklungen. Also für manche Staaten sind diese Zinsen gestiegen, für andere nicht. Also ob es diese negativen Effekte gibt, ist unklar. Ein Punkt ist natürlich, das Problem ist ja gar nicht, dass Österreich jetzt hohe Defizite hat, sondern wir haben ein hohes Defizit und generieren damit eigentlich kein Wachstum. Also wenn man sich jetzt verschuldet und man investiert die Infrastruktur und die Wirtschaft zieht dann an, dann kann man ja vielleicht erwarten, in ein paar Jahren finanzieren sich diese neuen Schulden irgendwie von selbst, weil man damit Werte schafft und die Menschen wieder Steuern zahlen. Aber das passiert nicht. Das heißt, Österreich ist da ein bisschen in einer Art Teufelskreis. Wir geben viel Geld aus, haben kein Wachstum, und das ist natürlich eine schlechte Basis. Und das ist natürlich das Gegenargument, okay, wir müssen da sowieso irgendwie gegensteuern, und dann lasst es uns gleich ordentlich machen. Aber da ist eben dann die Diskussion, was heißt dieses ordentlich? Wirkt das die Wirtschaft dann noch mehr ab? Sagen viele andere, sagen, nein, man könnte da auch Milliarden raussparen, ohne der Wirtschaft wahnsinnig zu schaden. Da wird es dann kompliziert.
Im Moment steuern wir also auf ein solches Defizitverfahren zu, und die Regierung scheint sich auch darauf einzustellen, dass das so eintreten wird. Du hast es gerade schon gesagt, in all das spielt ja rein, dass es in Österreich gerade einfach wirtschaftlich nicht gut läuft. Warum eigentlich?
Der säuft sich sozusagen, weil die Liste an Gründen ist so lang. Also im Kurzen, das war jetzt auch Thema bei WIFO und IHS, bei den Forschungsinstituten, die Wirtschaftsleistung eines Landes hängt so ein bisschen ab vom Konsum, also was wir alle ausgeben im Geschäft, im staatlichen Konsum. Es hängt ab von den Investitionen und von den Exporten, also was die Unternehmen verkaufen. Und das läuft eigentlich nirgendwo gut. Also die Industrie international schwächelt, gibt es unterschiedliche Ursachen. Österreich verkauft, aber das ist das Wichtige, Österreichs Industrieunternehmen verkaufen weniger Produkte. Die Investitionen bleiben aus, also die Unternehmen und die Haushalte investieren wenig. Die Zinsen sind immer noch recht hoch oder waren lange recht hoch für Bauinvestitionen. Die Baupreise sind sehr stark gestiegen, das heißt, die Leute halten sich eher zurück. Und die Menschen, das ist auch nicht ganz klar, was der Grund dafür ist, aber es wird relativ viel gespart. Also nicht wir alle, aber die das Glück haben, ein bisschen mehr zu haben, im Schnitt legen mehr Geld aufs Sparkonto als zum Beispiel vor der Pandemie oder vor der Inflationskrise. Und das ist natürlich Geld, das nicht ausgegeben wird. Und all diese Faktoren belasten die Wirtschaft immer noch. Dann gibt es die Fragen, warum es ist ja kein Land so schwach gewachsen 2024 wie Österreich. Das ist dann schon erstaunlich. Und zwar mit Abstand. Und da wird es dann noch kniffliger, woran das liegt, dass es uns also im Vergleich so schlecht geht. Wir sind immer noch ein reiches Land. Aber da gibt es dann Gründe, zum Beispiel die Industrie ist bei uns stärker als in vielen anderen Ländern. Das ist ein Punkt. Das heißt, wenn es jetzt diesen Industrieabschwung gibt, trifft uns das stärker. Vielleicht haben wir in den vergangenen Jahren auch sehr stark davon profitiert, dass über den Umweg Deutschland, dass es in China sehr aufwärts geht für die deutschen Autobauer. Jetzt kehrt sich dieser Prozess um. Jetzt leiden wir wahrscheinlich stärker. Gibt es eine große Debatte, über welchen Anteil haben die stark gestiegenen Lohnkosten, haben uns aus dem Markt gepreist. Sicher ist auch zum Beispiel der Bausektor bei uns läuft schwächer als in Deutschland zum Beispiel, also in vielen anderen Ländern. Also es gibt so viele kleine Faktoren, die derzeit irgendwie alle gegen uns zusammenspielen.
Nun ist die Überlegung dahinter, nicht noch ein strikteres Sparpaket zu schnüren, ja die, dass man sagt, dadurch würde die Wirtschaft noch stärker geschwächt. Wie sieht es denn aus? Was tut die Regierung nun im Gegenzug, um eben die Wirtschaft auch wieder in die Gänge zu bringen?
Ja, das lässt sich zusammenfassend vielleicht sagen, eigentlich recht wenig, nicht? Also der Finanzminister würde sagen, es gibt kein Geld. Also im Grunde genommen ist erwartet worden von der Regierungsbildung, dass womöglich Geld ausgegeben wird, um zum Beispiel die Investitionen anzukurbeln. Aber diese Maßnahme gibt es nicht. Es gibt für heuer ein Paket für den Arbeitsmarkt, also für die Unterstützung fürs AMS. Es soll wahrscheinlich mehr Möglichkeiten für Kurzarbeit geben. Das sind so etwa 300 Millionen oder in etwa diese Größenordnung. Und sonst eigentlich wird auch noch in Bildung Geld investiert und im kommenden Jahr gibt es dann einige Maßnahmen, die die ÖVP unbedingt wollte, wie zum Beispiel eine Flat-Tax für ältere Menschen, die noch arbeiten gehen. Aber wirklich so ein Anschubprogramm für die Wirtschaft, wie zum Beispiel das jetzt Deutschland unternimmt, dafür fehlt uns einfach das Geld. Also Deutschland will jetzt ja 500 Milliarden investieren in Infrastruktur und wenn die Deutschen das tun, dann werden die in etwa auf die Defizitzahlen kommen, die wir Österreicher schon ohne solche Programme derzeit haben. Also wir sind da tatsächlich in einer schlechteren Lage, lässt sich sagen.
Und was könnte die Regierung tun, um es besser zu machen?
Ja, wahrscheinlich würde ich dann noch mehr Geld verdienen, wenn ich das wüsste. Also es gibt unterschiedliche Debatten, nicht? Die Wirtschaftsforscher oder die Ökonomen sagen jetzt, der Staat soll vorangehen und Lohnzurückhaltung praktizieren, also die Gehälter der Beamtinnen und Beamten zum Beispiel weniger stark erhöhen und vielleicht damit auch ein bisschen Druck aufbauen auf die Gewerkschaften in der Privatwirtschaft, dass die auch ein bisschen dämpfend bei den Löhnen sind oder auch die Sozialleistungen weniger stark erhöhen. Argumentiert der WIFO-Chef Gabriel Felbermayr eben, dass in den vergangenen Jahren die Einkommen der Haushalte viel stärker gestiegen sind, während eigentlich die Wirtschaftsleistung gefallen ist und das lasse sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Die große Gegenfrage wäre, dass die Ursachen dieser Krise schwierig festzumachen sind und die Ökonomen sagen, wir sind zu teuer geworden, aber ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob das hält überhaupt, diese Vermutung. Also eine ganz andere These würde in die Richtung gehen, wir haben ein strukturelles Problem, weil in China eben die Menschen jetzt halt lieber chinesische E-Autos kaufen und keine deutschen und darunter leidet unsere Zulieferindustrie und ob jetzt das deutsche Auto noch um 2-3% billiger ist oder nicht, ist gleichgültig, die werden trotzdem das chinesische Auto kaufen. Also dann hätte diese Art der Kur, die da vorgeschlagen wird, keinen Sinn. Also für mich ist, um etwas vorzuschlagen, ein Punkt, dass die Investitionen jetzt in Österreich 2-3 Jahre rückläufig sind. Das heißt, die Unternehmen investieren weniger in neue Maschinen. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, nicht? Denn dann ist dieser Kapitalstock, also den die Unternehmen nutzen, um ihre Gewinne zu erwirtschaften, der veraltet. Das heißt, sogar wenn dann mal der Aufschwung kommt, sind diese Maschinen alt, nicht zu gebrauchen. Und das ist dann ein Problem. Also wenn es zum Beispiel Möglichkeiten gäbe, die Investitionen anzuschieben, fände ich das vielleicht sinnvoller, als jetzt zum Beispiel Arbeiten im Alter finanziell zu unterstützen, wofür es sicher auch Gründe gibt, aber ich würde das so priorisieren. Aber so eine große Lösung ist das auch noch nicht.
Es gäbe also durchaus ein paar Ansatzpunkte, die noch nicht ausgeschöpft sind. Um jetzt nicht nur negativ zu bleiben, Dein Witz.
Ja, der ist nicht so gut, aber ich glaube, der hat eine ganz tiefe Wahrheit.
Aber wir brauchen dringend was zu lachen, das sind wir nicht so heikel.
Sagt der Investor zu seinem Berater, sagt, sagen Sie, ist jetzt wirklich das ganze Geld verloren, das ich da angelegt habe? Und sagt sein Anlegerberater, es ist nicht verloren, es ist nur woanders.
Ah ja, nicht bei mir.
Immer gut zu wissen, das Geld ist nie weg, nur immer woanders.
Woanders musst auch du gleich wieder hin, denn diese Wirtschaftsfragen treiben dich ziemlich herum. Vielen Dank, dass du trotzdem bei uns heute noch im Podcast reingeschaut hast, lieber Andrasch.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnent oder Abonnentin und auch schon mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat am Freitag Myanmar erschüttert. Das Epizentrum liegt im Landesinneren in der Region Mandalay. Wenig später gab es offenbar ein Nachbeben der Stärke 6,4. Selbst in der 1000 Kilometer entfernten thailändischen Hauptstadt Bangkok ist Panik ausgebrochen. Ein in Bau befindliches Hochhaus ist eingestürzt. Erste Todesopfer wurden schon aus Mandalay und Bangkok gemeldet. Das österreichische Rote Kreuz rechnet bei dieser Bebenstärke mit tausenden Toten und bittet um Spenden für die Betroffenen. Mehr Infos dazu und auch einen Live-Ticker finden Sie auf derstandard.at. Zweitens, in der Slowakei und in Ungarn breitet sich die Maul- und Klauenseuche weiter aus. Bauern und Behörden befürchten nun, dass das Virus nach Österreich überschwappen könnte. Die Krankheit ist für den Menschen zwar ungefährlich, Menschen können sie aber auch auf Tiere übertragen. Gefährdet sind Paarhufer wie Kühe, aber auch Wildtiere können sich anstecken. Der Tierpark Schönbrunn schließt deshalb vorsichtshalber den Streichelzoo. Auch an der Grenze sind Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Das Bundesheer ist im Einsatz. Und drittens, Kinder in Österreich bekommen immer früher ihr erstes Handy oder Smartphone. Im Schnitt liegt das Einstiegsalter bei 9 Jahren, heißt es vom Mobilfunkanbieter 3. Das Unternehmen hat eine Umfrage unter mehr als 1000 Eltern von 8- bis 14-Jährigen zu diesem Thema in Auftrag gegeben. Die Hauptargumente dafür, den Kindern schon so früh ein Handy zu geben, sind Sicherheit, Erreichbarkeit und der Schulweg. Ich muss ja sagen, ich habe auch mit 9 schon mein erstes Handy bekommen und das ist schon eine Weile her. Aber ich gebe es zu, ich bin auch eine ziemliche Power-Userin, wenn es ums Handy geht. Was man machen kann, um weniger viel am Handy zu hängen, darüber haben wir vor kurzem in unserem Schwester-Podcast Besser Leben eine Folge gemacht. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Podcasts gefallen, dann freuen wir uns über Likes, Kommentare und auch Feedback und Themenvorschläge, die gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.